So. Bin gerade etwas geflasht. Ich bin dankbar, dass ich heute hier stehen darf und über ein besonderes Thema reden darf. Eigentlich würde ich heute nicht hier stehen, erst im Oktober, aber als ich dann gehört hatte, was die diesjährige Sommerpredigtreihe ist, dann habe ich mich vorgedrängelt. Wisst ihr, wenn man für was Leidenschaft hat, dann drängelt man, ja? Dann ist einem der Aufwand nicht zu groß. Dann übernimmt man eine Gottesdienstleitung und eine Predigt gleichzeitig. Und ich wollte wissen, wer predigt, mit wem kann ich tauschen, was kann ich jetzt tun, um diese Predigt zu bekommen. Meins, meins, meins. Und dank eines lieben Bruders dieser Gemeinde, dem ich im Nachgang sogar damit ein Segen sein durfte, habe ich jetzt erfahren, darf ich heute hier über ein Thema sprechen, was mich sehr, sehr bewegt und mich in den letzten Jahren sehr, sehr verändert hat. Und ich glaube daran, dass Gott hier eine Salbung draufgelegt hat, eine Salbung, die ich heute weitergeben darf. Achso, ich muss ja sagen, um was es geht. Wir sprechen heute ein bisschen über Liebe. Sind keine Schildkröten drin? Ach, der Alexander ist weg. Haben wir einen auf der Seite, der ein bisschen Liebe verteilen kann? Lasst mal die Liebe durch die Reihen gehen. Ist ein guter Moment, sich auch in Liebe zu üben, damit jeder etwas abbekommt. Lieber Livestream-Zuhörer, wir verteilen hier gerade Leckerlis, damit ihr auch wisst, was hier gerade passiert. Liebe ist im Allgemeinen die Bezeichnung für die stärkste Zuneigung und Wertschätzung, die ein Mensch einem anderen entgegenzubringen in der Lage ist. Die Erwiderung bedarf sie nicht. Nach engerem und verbreitetem Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person, die den Zweck oder den Nutzen einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt und sich in der Regel durch eine entgegenkommende, tätige Zuwendung zum anderen ausdrückt. Das ist die Erklärung, Quelle aus Wikipedia, was Liebe im Allgemeinen ist. Wobei es mir aber heute in meiner Predigt geht, ist nicht die menschliche Liebe, die nach Gefühlen und Emotionen aufgebaut ist, sondern ich möchte über die Liebe Gottes sprechen. Und hier gibt es einen Unterschied, und dieser Unterschied ist viel, viel mehr als ein Gefühl. Es geht um die wirklich wahre Liebe, es geht um die göttliche Liebe. Und der Hauptinhalt dieser Predigt ist aus diesem Buch Liebe, der Weg zum Sieg von Kenneth E. Hagin. Die ersten zwei Kapitel. Und die nachfolgenden Sonntage wird euch dieses Buch begleiten. Das, was ich aus diesen zwei Kapiteln rausgezogen habe, ist nur ein Bruchteil. Allein in zwei Kapiteln dieses Buches steckt schon so viel drin, dass ich wirklich sagen muss, kauft es euch, für die, die es noch nicht haben. Es ist wirklich lebensverändernd. Nicht das Leben deines Nachbarn oder deines Ehepartners. Das kommt dann später. Erstmal verändert es dich. Und da ist so viel mehr drin. Kauft es euch. Was ist göttliche Liebe? Mein erster Hauptpunkt. Göttliche Liebe hat nichts mit emotionaler Liebe zu tun. Wenn ich verliebt bin, dann mache ich dieses eine in der Regel nur für eine Person. jetzt meine Frau nicht hier. Ich wollte das jetzt gerne zeigen. Als ich mit der Predigt angefangen hatte, hatte ich angefangen, das eine ist die E-Liebe, die emotionale, und das andere ist die G-Liebe, die göttliche. Ist wieder rausgeflogen aus meinem Konzept. Und bei der menschlichen Liebe ist es, wer von euch war mal verliebt? Gut, ein Drittel der Gemeinde war schon mal verliebt. Ich rede jetzt voll dieses emotionale Zeug, ja. Also, ich überlege gerade, irgendwann so im Teenie-Alter fängt das ja an, so diese Hormone fangen an, dann ist man verliebt. Ich habe früher immer gesagt, ich war immer verliebt. Irgendwie war es auch so. Und wenn du verliebt bist, dann siehst du nur diese eine Person. Ja? Damals in der Schule, ich war auf einer großen Gesamtschule, in der Pause, du hast sie gesehen, diese eine Person. Und sie nur zu sehen, wie sie an dir vorbeilief, hat dich erfüllt für die nächsten 45 Minuten Unterricht. Alle anderen 1000 Schüler hast du übersehen. Also mir ging es so. Als ich meine Frau kennenlernte, also von diesem Verliebtsein spreche, boah, da gab es nur Eva. Ja, also das Lied, ich hätte es eigentlich damals schon selbst schreiben können, hab's nicht, habe aber auch ein Lied geschrieben und alles hat sich um Eva gedreht. Mein ganzes Leben. Ich habe Energie aufgebracht für Eva. Nur für Eva. Bin morgens um 3 Uhr nach Hause gefahren und um 7 Uhr wieder auf der Arbeit zu sein oder was, weiß ich nicht. Das hat funktioniert, ja. Also wenn ich heute so Sachen mache, fühle ich mich anders dabei. Aber die Emotionen, diese Gefühle haben das in mir ausgelöst. Und das ist ein schönes Gefühl gewesen, vor allem wenn es entgegenkommt. Wenn die andere Person das irgendwann erwidert. Und dann geht es natürlich weiter. In einer gesunden Beziehung fliegen die Schmetterlinge irgendwann weg, flatter, 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 das ist auch okay. Und dann wird das Ganze fest und es entsteht Liebe. Es gibt einen Unterschied dabei, bei der menschlichen Liebe, sie ist oft begrenzt. Die menschliche Liebe hat ein Fenster. Deine Familie oder nur dein Partner ist bei jedem unterschiedlich. Der eine kann schon mehr geben, der andere weniger, aber es ist begrenzt. Und die göttliche Liebe, die unterscheidet sich damit. Man könnte sogar sagen, die menschliche Liebe ist egoistisch, weil sie begrenzt ist und sie ist vergänglich. Und göttliche Liebe ist anders. Und das müssen wir verstehen, wenn wir über Liebe sprechen. In der Bibel steht, dass Gott Liebe ist. Sie sagt, dass Liebe größer ist als Glaube oder Hoffnung. In 1. Korinther 13 lesen wir im Vers 13, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Wenn die Bibel von dem Wort Liebe spricht, meint sie die Agape oder Liebe Gottes. Hier wird also nicht von natürlicher, emotionaler Liebe gesprochen, sondern von der göttlichen. Natürliche, menschliche Liebe kann sich über Nacht in Hass verwandeln. Das passiert. Aber Gottes Liebe vergeht niemals. Und die Bibel ist gut. Die Bibel macht das gar nicht so kompliziert. Sie erklärt in ein paar Versen in 1. Korinther 13, was göttliche Liebe denn meint. 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 8. Göttliche Liebe ist langmütig, gütig, ohne Neid, tut nicht groß, bläht sich nicht auf, benimmt sich nicht unanständig, sucht nicht den eigenen Vorteil, lässt keine Bitterkeit zu, Göttliche Liebe ist nicht nachtragend. Freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt ein bisschen. Sie erträgt alles. Sie duldet alles. Sie hofft alles. Sie glaubt alles. Klammer auf. Sie geht immer vom Guten aus. Klammer zu. Und sie vergeht niemals. Das ist die göttliche Liebe. Und diese Liebe, sie ist für uns. Also damit ist nicht gemeint, dass Gott so ist. Natürlich ist er so. Gott ist die Liebe. Und wenn wir in Gott sind, dann ist er in uns. Und somit sollte was auch dann in uns sein? Und welche Liebe? Oh, cool. Es fängt an, Spaß zu machen. Die größte Liebe ist die, wenn einer für seine Freunde sein Leben gibt. Johannes 3, Vers 16. Das ist Liebe. Wenn einer für seine Freunde sein Leben gibt. Das ist das Romantischste, was man tun kann. Da kommt kein Blumenstrauß mehr mit. Und das beinhaltet die Liebe Gottes. Göttliche Liebe bleibt unter allen Umständen standhaft, was auch immer kommen mag. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Ein Wandel im Licht dieser Verse würde viele unserer Probleme aufräumen. Wir würden im Sieg leben. Das sagt auch der Titel. Ja, wenn man denkt so, ach, Liebe in Liebe leben, das ist Sieg. Was steckt dahinter? Oder Liebe leben, das heißt ja, ich halte meine rechte Wange immer hin. Liebe leben heißt ja, wenn ich das da lese, ich gehe immer vom Guten aus, ich gebe immer nach, ich bin geduldig, ich muss mich immer fertig machen lassen. Der Grat ist schmal. Da kommen wir später noch zu. Aber er macht genau nicht das, was ich gerade gesagt habe. Sondern Gottes Liebe ist eine autoritäre Liebe. Und wenn wir als Menschen das verstehen, dann entwickelt sich etwas in uns, was sagenhaft ist. Und wichtig bei dem Ganzen ist, wie bei vielem, das Gesamtkonzept. Vielleicht bist du in einer Situation langmütig, aber nicht geduldig und freundlich. Du kannst dann zwar aushalten, weil du musst, aber du lässt auch jeden wissen, was du gerade erträgst. Beispiel, also mir ist kein Beispiel von mir eingefallen. Beispiel in der Ehe, ja, nimm mal ein allgemeines Beispiel. Du erträgst viele Situationen im Alltag und arrangierst dich auch mit bestimmten Umständen, die mit deiner Ehe zu tun haben, aber du bist nicht allzu freundlich dabei. Oh, jetzt wird's leiser. Du stellst dir dann vielleicht irgendwann die Frage, ich lebe doch in Liebe, ich kämpfe doch für meine Ehe. Warum habe ich keinen Sieg? Ich bin doch so geduldig, ich ertrage doch alles. Das komplette Wesen meiner Frau, ich ertrage es doch. Na gut, ich zeige ihr halt jeden Tag, wie ich mich dabei fühle. Die Antwort ist ganz einfach, weil du das Gesamtkonzept nicht lebst. Alle Eigenschaften, die wir in 1. Korinther 13 lesen, beinhalten die göttliche Liebe. Alle. Wenn du eins weglässt, dann fehlt etwas. Das ist wie eine Formel. Wenn du an der Formel irgendwas weglässt, weil du halt denkst, ich lasse es mal weg, weil ich Tinte sparen will oder irgendwie funktioniert es auch so, dann wird es in der Regel nicht funktionieren. Dann kommt ein anderes Ergebnis dabei raus. Und so ist es auch mit der göttlichen Liebe. Und es ist ja nicht wirklich schwierig. Es sind doch nur 4 Verse. Als Christ, ich habe nicht hingeschrieben, als ich Christ wurde, weil ihr wisst ja, ich bin ja als Christ auf die Welt gekommen, war ein Scherz. Als Christ dachte ich immer, ja, das mit der Liebe, na gut, behütete Kindheit, gesunde Pubertät, habt's ja gehört, dauerhaft verliebt, keine großen Krisen gehabt in meinem Leben, ein paar Kleinigkeiten. Und so das Thema Liebe, so 1. Korinther 13, ja, da steht das mit der Liebe, das wusste ich. Ich wusste immer, wenn es um Liebe geht, 1. Korinther 13. Ich wusste Bibelstellen so, konnte ich mir nie gut merken, aber 1. Korinther 13 ist die Liebe. So, und somit wusste ich, weil ich ja wusste, dass das da mit der Liebe in 1. Korinther 13 steht, dass das dann auch die Liebe ist. Und viel mehr muss man über Liebe ja nicht wissen. So, und irgendwann saß ich dann in einer Predigt, so wie ihr gerade, und der Prediger hatte eine Empfehlung ausgesprochen. Und zwar sagte er, lasst euch doch mal in Liebe verändern oder bittet Gott, dass er euch in Liebe begegnet. Gut, das habe ich dann befolgt. Und ich habe angefangen zu beten, einen Satz, Herr, gib mir mehr von deiner Liebe. So, und eigentlich dachte ich, dieses Gebet ist nur so eine Bestätigung für mich, ja. Weil das war mir ja wichtig, das zu tun, was Gott will. Und ich ging auch nicht davon aus, dass sich viel was verändert. Ich habe keinen großartigen Gebetskampf dafür gemacht. Bin auf die Knie gefallen, habe gefastet dafür oder habe mich ja 10 Minuten im Gebet mit dem Thema Liebe beschäftigt. Ich habe einfach nur gesagt, Herr, gib mir mehr von deiner Liebe. Und Gott hat mich beim Wort genommen. Da gab es dieses Buch, also wird es schon gegeben haben, aber ich habe es bis dato noch nicht gelesen. Gott hat mich wirklich beim Wort genommen und er hat diese Liebe ausgegossen. Und es war nicht wenig, was er da gemacht hat. Und er hat es auf eine Art und Weise gemacht, ich habe es keinem erklären können. Ich wurde neu erfüllt, man kann das wirklich so nennen, neu erfüllt. Und ich konnte bis heute mehr in dieser Liebe wachsen und habe auch erkannt, dass die Liebe, in der ich vorher dachte, als Christ zu leben, gar nicht das ist, was Gott mit der göttlichen Liebe meinte. Und ich dachte vorher, in Liebe zu leben heißt halt, ja, bist mal geduldig. Mir fällt jetzt nichts mehr ein an Beispielen. Ja, du gehst bis zum gewissen Grad. Aber dann irgendwann ist auch mal Schluss. So, das vielleicht mal zusammenzufassen. So, in Liebe zu wandeln oder Liebe zu leben, heißt, du versuchst zu lächeln, war ja schon eine Herausforderung für mich genug in meinem Leben. Habe ich schon mal gelächelt eben? Nee. Das war schon Herausforderung für mich. Aber das hat nichts damit zu tun gehabt. Und diese Erfüllung, die kam über meinem Leben, die war so gewaltig. Und sie hat angefangen, mein Leben zu verändern. Es war ein Gefühl, bei dem ich merkte, wow, ich kann es nicht fassen. Ich kann es im Moment gerade nicht greifen. Irgendwas passiert mit mir. Und ich konnte es auch keinem erklären, was gerade passiert. Aber ich wusste, in mir beginnt eine Metamorphose, eine Veränderung. Und das war gut. Bis dahin war mir noch gar nicht so genau klar, tiefer und bewusst, was das eigentlich bedeutet, was in 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 8 steht. Das muss ich dazu sagen. Ich habe ja nur gebetet, Herr, gib mir mehr von deiner Liebe. Und es hat funktioniert. Und es fing an. Und ich konnte es erstmal nicht greifen, konnte damit so gar nicht umgehen. Also irgendwie konnte ich schon damit umgehen, ja, weil Gott macht es ja, dass man es kann. Ist wie mit dem Segen. Du bekommst nur so viel von Gott, wie du fähig bist, auch damit umzugehen. Und deswegen sollte man sich vorbereiten auf den Segen. Und so ist es auch mit der Liebe. Weil wenn Gott anfängt, dir in Liebe zu begegnen, dann gibt er dir erstmal ein Maß, weil ich glaube, sonst wird es dich boff umballern. Und sein Maß, was er mir gegeben hat, war Grenze. Es war wirklich Grenze. Aber es war eine coole Grenze. Mein zweiter Punkt. Göttliche Liebe, der Beweis meiner Errettung. So, mir ist es jetzt hier ein bisschen zurück. Wir machen jetzt mal eine Aktion. Steht mal auf, für die, die können, für die, die wollen, soll ich das? Nee, für die, die können. Steht mal auf, streckt euch mal. Richtig strecken, ja. Mal Bewegung wieder, dass der Puls anfängt, ein bisschen zu pochen. So, und jetzt spreche deinem linken Nachbarn mal etwas Ermutigendes zu. Deinem linken Nachbarn, deinem nächsten linken Nachbarn spreche mal etwas Ermutigendes zu. Ermutigend ist auch Auferbauung, ja? Der Livestream zu Hause kann das auch tun, auf der Couch, im Schlafzimmer, wo auch immer ihr gerade seid, eurem linken Nachbarn mal etwas Ermutigendes, Auferbauendes zusprechen. Die irgendwann mal diese CD hören, ich hoffe es werden viele, machen diese Aktion auch. Bitte nicht bei der Autofahrt. Mein zweiter Punkt, göttlich, ich dürfte euch wieder hinsetzen. Dann sagt auch das Herzchen, ja? War's gut, war's lecker, das Herzchen. Ja, habt ihr so ein bisschen die Liebe geschmeckt? Das ist meine Favorite-Liebe, Nuss-Nougat. Meine Frau ist mein Nuss-Nougat-Hörnchen für mich. Alles fängt mit einer Entscheidung an. Du kannst zu allem Ja und Amen sagen, auch heute. Und landest trotzdem in der Hölle. Das kann funktionieren. Du kannst jeden Sonntag in einen Gottesdienst, in eine Kirche gehen und du landest trotzdem in der Hölle. Ja, liebe Gemeinde, es gibt eine Hölle. Genauso wie es den Himmel gibt. Es gibt die Ewigkeit, genauso wie es die Verdammnis gibt. Manche Leute denken, der Beweis ihrer Errettung liege in der Tatsache, dass sie einer bestimmten Kirche oder Gemeinde beigetreten sind. Andere meinen, weil sie in einer bestimmten Weise im Wasser getauft wurden, könnten sie die Gewissheit haben, auf dem Weg in den Himmel zu sein. Aber was ist denn der Beweis für diese neue Geburt? Der Schrift zufolge können wir wissen, dass wir errettet sind, weil wir den Herrn Jesus Christus als unseren Herrn bekennen. In Römer 10 könnt ihr das nachlesen. 1. Johannes, die Verse, Kapitel 3, Vers 14, erster Teil. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Der Apostel Johannes schreibt hier nicht von seiner Meinung oder von irgendeiner Annahme, sondern er schreibt von einer Gewissheit. Wenn wir aus Gott geboren sind, haben wir Anteil an Gottes Wesen. Gott ist Leben und Liebe, sagte ich ja eben schon. Aber das ist so. Gott ist Leben und Liebe. Die Liebe Gottes ist in unser Herz ausgegossen und wir empfangen ewiges Leben. Ja, es wird doch auch immer gesagt. Oh, das ist ja auch so, sagt ja auch die Bibel. Wenn wir zum Kreuz gehen, Jesus unsere Sünden bringen, das alte Leben dalassen, ihm Vergebung bitten, dann kommt er und wir empfangen neues Leben, göttliches Leben. Und das beinhaltet nicht nur die Ewigkeit, sondern auch die Liebe. Die Liebe Gottes in unserem Herzen ist der Beweis dafür, dass wir aus dem Herrschaftsbereich Satans in das Königreich des Lichts versetzt worden sind. Wenn du Gottes Liebe nicht bleibend in deinem Herzen hast, dann bist du nicht errettet. So einfach und so hart hört sich das vielleicht jetzt gerade mal an. Es ist nicht hart. Es ist die Wahrheit. Denn im letzten Teil von 1. Johannes 3, Vers 14 steht, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Eine andere Bibelstelle, Johannes 13, Vers 35. Daran werden wir alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn wir uns untereinander lieben. Also merkt ihr, das ist gar nicht so emotional. Das ist gar kein Frauenthema. Habt euch vielleicht gewundert, da steht ja ein Mann auf der Bühne, der über Liebe predigt. Das ist ein Männerthema. Das ist ein Thema, was uns alle betrifft. Und es hat genau nichts mit diesem rosa Munde-Pilcher-Geschwafel-Zeugs zu tun. Sondern es hat wirklich was mit Lebensveränderung zu tun und mit einem Lebensstil, der nicht auf Emotionen aufgebaut ist. Und so wird unser Umfeld und ich selbst erkennen können, dass wir Christen sind. Wenn wir einander lieben. Wenn du damit auf deinem Umfeld aufmerksam machst. Und du machst aufmerksam. Wenn du Liebe lebst, machst du aufmerksam auf dich. Weil du wirst mal was Hessisches einbauen. Anders das. Ja? Du wirst anders. Dein Leben gewinnt an Qualität. Ist mein zweiter Punkt schon vorbei? Aber ich habe vier. Aktion steht hier. Aktion, steht mal bitte alle auf. Streckt euch. Wir machen kurze Blöcke, das ist wichtig, ja, weil das Thema ist wichtig und Aufmerksamkeit ist hier wichtig. Strecken, ihr dürft auch mal trampeln, irgendwas machen, damit der Kreislauf für die nächsten 10 Minuten wieder da ist, dann kommt die nächste Aktion. So, falls eben noch keiner etwas abbekommen hat, dann spreche jetzt deinem rechten Nachbarn mal etwas Ermutigendes, Auferbauendes zu. Wenn ihr das getan habt, dürft, super, dann dürft ihr euch hinsetzen. Ich sage nicht, ihr dürft euch widersetzen, merkt ihr das? Ich sage nicht, ihr dürft euch widersetzen, nein, ich sage, ihr dürft euch hinsetzen. Ich erwarte nicht, dass sich heute jemand widersetzt. Mein dritter Hauptpunkt. Wir gehen jetzt etwas auf diese Eigenschaften der göttlichen Liebe nochmal ein. Ich habe mir 6 Eigenschaften rausgesucht. Und möchte aus meinem Leben erzählen, wie Gott das natürlich gemacht hat mit der Liebe. Ja, ich habe ja eben nur erzählt, dass Gott kam und hat angefangen, mich in der Liebe Gottes zu erfüllen. Aber wie hat sich das denn dann praktisch in meinem Leben ausgewirkt? Ich kann euch den Zeitpunkt nicht mehr genau sagen, wann das losging mit dieser Liebe. Und eins kann ich euch aber sagen, ich bin heute noch nicht da, wo ich hinkommen möchte. Aber mir fallen immer mehr Dinge in meinem Leben auf, die ich nicht mehr so stehen lassen kann, wie ich es in der Vergangenheit getan, täten, hätten, machen, tun, gucken. Ich habe ein T-Shirt mitgebracht, lieber Livestream-Zuhörer. auf dem steht Folgendes drauf. Es stimmt nicht, dass Raucher in die Hölle kommen. Sie riechen nur so. Das T-Shirt habe ich mir in meiner Sturm- und Drangzeit gekauft. Also die habe ich heute auch noch, aber die findet auf einer anderen Ebene statt. Meine Sturm- und Drangzeit damals war halt provokanter. Ich hatte auch einen Aufkleber auf meinem Auto, wo drauf stand, wenn du Gott nur allein in der Natur suchst, solltest du dich auch vom Oberförster beerdigen lassen. Ich fand das cool und ich war überzeugt davon, damit kann ich auf Jesus aufmerksam machen. Ich war überzeugt davon, mit diesem T-Shirt kann ich auf Jesus aufmerksam machen. Weil ich wurde ja auch provoziert mit meinem Glauben. Dann dachte ich, dann drehen wir den Spieß doch einfach mal um. In der christlichen Szene gibt es auch gute Dinge, tolle Aufkleber. Und ich fand das cool. Weil ich habe ja einen Aufhänger gesucht. Ich habe einen Aufhänger gesucht, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, über Jesus zu reden, ja? Und ich dachte wirklich, also ich lache heute drüber, aber ich war davon überzeugt, ich dachte wirklich, wenn das einer liest, dass er dann auf mich zukommt und sagt, bitte, bete für mich, das, was da steht, es hat mich gerade erfüllt, rede mit mir, rede von diesem lebendigen Gott. Gib mir mehr Input. Ich will nicht mehr so riechen. Das T-Shirt ist alt, liegt immer im Schrank, dank meiner Nougat-Schnecke. Verschwindet das ein oder andere Inventar, also sind nicht alle Männer so. Ich bin froh, eine Frau zu haben, wirklich dankbar, es könnte sonst sein. Weiß ich nicht, dass ich noch T-Shirts in meinem Schrank habe, die von meiner Kindheit sind, keine Ahnung. Und ich mich dann irgendwann wundere, warum passen die nicht mehr? Die sind doch noch gut. Okay, so dieses T-Shirt auch, das war ja noch gut, rot mag ich, habe ich angezogen. Danke, Heiliger Geist. Ich habe es angezogen bei dem Seminar, die Kunst, Gottes Stimme zu hören. Ich hatte das T-Shirt an, war in der Gemeinde und plötzlich fing etwas in mir an. Also es hat mich niemand angeschaut oder so oder komisch angeguckt, sondern ich merkte plötzlich, dass ich dieses T-Shirt anhatte. Also ich wusste es vorher auch. Aber plötzlich war eine andere Erkenntnis in mir und ich fing an, mich unwohl zu fühlen. Noch schlimmer wurde es dann in den Pausen, weil in den Pausen musste ich raus. Ich musste wirklich raus, weil ich ein paar Dinge besorgt hatte. Besorgen musste. Und ich habe mich schlecht gefühlt. Die Menschen haben auf das T-Shirt geschaut. Und ich fand es damals cool. Ich wäre so durch die Stadt gelaufen. Und da habe ich mich geschämt. Es kam ein Schamgefühl über mich und der Heilige Geist hat mir gezeigt, weißt du, Thomas, hast eine tolle Zeit hinter dir, aber wenn du Menschen in Liebe begegnen möchtest, hat das nichts mit diesem T-Shirt zu tun, weil du begegnest dem Raucher damit nicht in Liebe. Du stellst ihn bloß und du provozierst ihn. Was mich halt daran so bewegt, ich kenne mein Wesen vorher zu dem T-Shirt, wisst ihr? Ihr denkt jetzt vielleicht, wieso ist der angerührt? Aber das war in mir ein Beweis, dass sich etwas in mir am Verändern ist, dass ich auf Dinge aufmerksam werde, die ich nicht mehr so stehen lassen kann, weil sie nicht gut sind. Und ich habe erkannt, es spielt keine Rolle, ob dich einer wegen deinem Glauben provoziert. Du provozierst nicht zurück, sondern du begegnest den Liebe. Und dieses T-Shirt hatte damit nichts zu tun. Und es wird auch in keiner Sammeltonne landen, sondern es wird vernichtet werden, weil ich möchte das nicht streuen. Die Zeit ist vorbei. 6 Eigenschaften, an denen wir messen können, wo wir selbst stehen. Erste Eigenschaft: Liebe rechnet Böses nicht zu. 1. Petrus 3, Vers 9. Vergelte nicht Böses mit Bösem. Ja, das ist damit gemeint. Wenn jemand bös zu dir ist, dann bist du, das kann man immer sonntags in einem Gottesdienst so einfach sagen, oder? Also mir geht das so. Und dann kommt der Montag und ich bin auf der Arbeit, bin noch nicht richtig in der Tür drin, werde im Flur schon überrannt, bevor ich meine Senseo-Kaffeemaschine gestartet habe, werde aus der Reserve gelockt, weil mein Kreislauf noch nicht da ist, wo er sein soll. Und dann ist es mir schon oft passiert, dass es nicht funktioniert, weil ich zurückprovoziere, weil ich doof werde. Ich werde böse. Führe niemals Buch über erlittenes Unrecht. Machen wir nicht. Machen wir auch nicht. Wir führen gar Buch. Weil in der Regel haben wir eine Festplatte im Kopf, die das alles speichert. Hier ist es wichtig, ich komme jetzt nicht auf das Wort, Festplatte bereinigen, genau, formatieren, platt machen, Verbindungskabel voneinander lösen und wegschmeißen. Führe niemals Buch über erlittenes Unrecht, weil das, wir haben schon viel über Bitterkeit, Unvergebenheit und so weiter gehört. Es schadet nur dir, es ist einfach so. Und es hat mit göttlicher Liebe, mit Leben in der Liebe Gottes nichts zu tun. Es ist nicht immer leicht, aber es ist möglich. Gottes Liebe ist stets bereit, von jedermann das Beste zu glauben. Weil Gott Liebe ist, bedeutet das auch, dass Gott stets bereit ist, von jedem von uns das Beste zu glauben. Er macht es doch auch. Denke mal so. Gott geht bei dir immer vom Besten aus. Bei mir auch. Dann mache du das doch auch. Ich habe mir das antrainiert, mich dafür zu entscheiden, vom Besten auszugehen. Gerade in den Momenten, wo ich aus der Reserve gelockt werde. Wenn ich bloßgestellt werde, ja? Wenn man mich bloßstellt, dann fallen bei mir oft die Sicherungen. Ist so eine, ja, so ein Ding, was noch am Abbauen ist. Passiert manchmal. Ja, aber die sind doch fies, die Leute zu dir. Ja, ich habe auch schon Leute bloßgestellt. Und so passiert es umgekehrt auch. Wir sind Menschen und wir haben mit Menschen zu tun und kein Mensch ist perfekt. Und wenn diese Dinge passieren, dann liegt es an mir, was ich daraus mache. Dann stelle ich mir die Frage oder ich versuche mir die Frage zu stellen, mehr und mehr. Warum hat derjenige jetzt gerade so reagiert, wie er reagiert hat? Was ist da der Hintergrund? Wollte er mir wehtun? Wollte er mich bewusst verletzen? Oder war es gerade bei ihm Hilfeschrei? Oder er selbst war wirklich am Abgrund und ich war das i-Tüpfelchen, weil ich im falschen Moment kam? Oder die Person braucht vielleicht gerade Hilfe oder einen Segen? Was ist da los? Fangt mal an zu hinterfragen, indem ihr wirklich fragt, wenn euch einer verletzt, aus der Reserve lockt oder provoziert: Herr, ich will vom Besten ausgehen, was ist da los? Und ich habe oft schon die Erfahrung gemacht, dass mir niemand was Böses wollte, sondern dass die Dinge stressbedingt kamen, dass mein Gegenüber einfach in dem Moment auch nicht mehr konnte und ich war halt der Nächste, der ihm auf dem Flur begegnet ist. Es war kein Angriff gegen mich, es ging um was ganz anderes. Zweite Eigenschaft: Sie rechnet nichts Böses an, sie redet auch nicht über andere. Sie streut kein Gift, ja. Göttliche Liebe, das macht sie nicht. Mir persönlich, ich rede mal von mir, ist es schwierig. Also es wird leichter, aber es ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Weil, da komme ich gleich noch mit einem Beispiel zu, wenn bei mir ein Punkt überschritten ist, dann ist der Drang in mir drin, das erzählen zu müssen. Und das ist total ätzend. Ich treffe vor die Entscheidung und sage, nein, nein, ich möchte nicht, ich möchte vom Guten ausgehen, ich möchte nicht, dann klingelt mein Telefon, dann rede ich mit jemandem drüber, also ich gehe dran, wir kommen ins Gespräch und die Person auf der anderen Seite baut mir eine Brücke zu dem Thema. Und an diesem Punkt bin ich sehr oft gefallen. Und davon will ich weg, wirklich weg. Und ich fühle mich wirklich da herausgefordert. Aber ich möchte das nicht mehr. Weil in dem Moment fange ich an, schlecht über andere zu reden. Da spielt es keine Rolle, ob es gerechtfertigt ist, ob es auf der Sachebene ist oder was auch immer. Man kann die Dinge schönreden, habe ich festgestellt. Du kannst das ja auch umschweifen, dass du sagst, ja, ich bin jetzt auf einer Sachebene, ich bin jetzt auf der Ebene, auf der Tita-Tu-Ebene oder was für eine Ebene, ja, auf der Meta-Ebene, was auch immer. Ich rede nicht von konstruktivem Feedback. Das hört sich bei mir auch anders an. Und mein Gegenüber sitzt mir gegenüber und weiß auch davon, dass es das jetzt gibt. Okay, zweite Eigenschaft. Wir sind immer noch bei dieser Liebe, die uns gilt. Sie ist ein Friedensstifter. Wow! Wir stiften Frieden. Egal, was andere dir antun oder über dich verbreiten, höre nicht auf, Gott zu loben und ihn zu preisen und dein Umfeld zu segnen. Höre nicht damit auf. Mach nicht so ein Krempel hier. Kauf dir keine T-Shirts, wo du sagst, ich kämpfe jetzt zurück. Ich sag denen jetzt mal, wo der Hammer hängt hier. Ich muss mir nicht alles gefallen lassen als Christ. Machst du ja auch nicht. Du lässt dir nicht alles gefallen als Christ, weil du gehst ja dagegen an, indem du Frieden stiftest und für diese Menschen betest. Also wirst du doch aktiv und du wehrst dich dagegen. Aber in der Liebe Gottes, nicht aus deinen Emotionen heraus. Liebe versagt niemals, sagt das Wort. Und somit gewinnt Liebe immer. Wenn du es nicht glaubst, probier es einfach mal aus. Seit ich in dieser Veränderung lebe, habe ich auch hier Veränderungen gespürt, wo ich zu Anfang dachte, ich muss mich doch jetzt wehren. Aber eine innere Stimme hat gesagt, nein, Thomas, du bist jetzt still. Und ich war still. Und am Ende ist trotzdem alles gut geworden. Und alles war wieder im Reinen und in Ordnung. Also hat es mir doch gezeigt, dass ich mit der Liebe gewinne. Ist halt manchmal schwierig, ja, wo du denkst, boah, ich kann doch jetzt nicht Liebe und einen Schritt zurück. Und du machst keinen Schritt zurück, vergiss es. Du machst einen Schritt nach vorne. Der Schritt zurück ist dein Gefühl, was dir sagen will, wehre dich. Du bist doch auch ein Mensch, lass dir doch nicht alles gefallen. Gott hat dich doch einzigartig geschaffen, Angelika. Du musst dich doch jetzt nicht fertig machen lassen. Das kommt so verdeckt und so, die Versuchung kommt so angeflattert, ja? Und sie verdreht die Wahrheit. Ganz fein und ganz sensibel verdreht sie die Wahrheit. Und da müssen wir dagegen steuern. Dritte Eigenschaft. Die Liebe Gottes bestimmt und sonst nichts. Lass dich nicht vom Fleisch oder Gefühlen bestimmen. Demut bringt uns Gunst, Liebe verändert meinen Charakter. Demut, Gunst und Charakter geben mir Glaubwürdigkeit und die Folge davon ist Autorität. Und diese Autorität, diese göttliche Autorität bringt uns den Sieg. Vierte Eigenschaft, die bringt jetzt ein bisschen Entspannung in die Kiste. Sie ist eine Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 22. Wir müssen verstehen, dass Liebe wachsen und sich entwickeln kann. denn sie ist eine Frucht des Geistes und Früchte wachsen. Also fange heute mit dem Wachsen an. Liebe ist die erste Frucht des Geistes, die übrigens auch in der Bibel steht. Das heißt, über das, was wir heute sprechen, du musst nicht am Ende der Predigt nach dem Amen schon da stehen, sondern wenn du eine gute Entscheidung triffst, dann fängst du diesen Baum an zu begießen. Diesen Baum der Liebe, die Früchte, sie fangen an zu wachsen. Aber es ist wie bei allem, du musst irgendwann mal anfangen, dich auf diesen Weg einzulassen und beständig dran zu bleiben. Und es funktioniert. Es wird funktionieren. Es hat bei mir funktioniert. Es funktioniert immer noch. Fünfte Eigenschaft, sie tut dem Nächsten nichts Böses. Das andere war ja dieses Vergelten. Und die fünfte ist, du bist gar nicht böse. Jetzt guckt mich nicht so an, ja? Also alle, die jetzt schon Erfahrungen mit mir gesammelt haben in der Vergangenheit, guckt mich bitte nicht so an. Ich arbeite daran. Ich habe viel Böses getan in meinem Leben. Ich habe keine Häuser angezündet oder so. Aber dieser blöde Fettnäpfchen-Effekt, der kam so oft. Dieser Moment, wo ich dachte, könntest du die Kassette noch mal 2 Sekunden, 5 Sekunden zurückspulen? Er kam so oft. Es war oft schlimmer, als ein Haus anzuzünden. Das waren richtige Verletzungen, die von mir ausgingen. Und das war böse. Ich dachte früher, das wäre cool. Mach sowas nicht, das ist nicht gut. Und das ist kein wirkliches Leben in göttlicher Liebe. Sechste Eigenschaft, die Liebe tut dem Ehepartner nichts Böses. Die Liebe Gottes wirkt in jedem Lebensbereich, auch in der Ehebeziehung. Der Teufel versucht, Ehe zu zerstören. Gott will Ehe aufbauen und will gesunde Ehen schaffen, dass wir gesunde Kinder auf die Welt bringen, die in göttlicher Autorität erzogen werden, in der Liebe Gottes erzogen werden und dass sich die Generationen verändern und Menschen dadurch mehr und mehr die Liebe Gottes erfahren und die, die sie noch nicht erfahren haben, erfahren können, durch die, die gesund sind und diese Liebe weitergeben können. Das ist das Ziel. Gib in der Ehe deinem Gegenüber den Vorrang. Das hat was mit göttlicher Liebe zu tun. Wusstet ihr das? Ja, aber du hast doch jetzt am Anfang gesagt, das mit den Emotionen ist ja was anderes. Ich spreche ja hier nicht von Emotionen. Ich spreche jetzt von der göttlichen Liebe, weil wenn du emotional drauf bist, gut drauf bist, also verliebt bist, dann machst du ja schon alles für deinen Ehepartner. Frage dich, wie kann ich ein Segen für meinen Ehepartner sein? Oder bei Konflikten sollten sich beide fragen, was würde Liebe tun? Ihr dürft auch einen Konflikt unterbrechen. Wusstet ihr das? Das geht. Also das kann man tun. Man kann sagen, einer kann auf den Tisch hauen und kann sagen, stopp! Aua. Und dann kann man sagen, wir gehen jetzt mal raus oder einer geht raus, aber fangt da nicht an zu streiten, wer rausgeht. Und haltet kurz inne und fragt doch dann mal Gott, was würde denn jetzt die Liebe tun? Ja, macht doch mal so Experimente. Also jetzt nicht nach Hause gehen und einen Konflikt herbeiziehen, weil ich gesagt habe, macht ein Experiment. Ja, das meine ich nicht damit. Was würde das an Qualität bringen, wenn das beide tun? Sich allein mit diesen zwei Fragen zu beschäftigen. Zum einen, was würde Liebe tun oder wie kann ich für meinen Ehepartner ein Segen sein? Ja, aber wenn mein Partner noch nicht so weit ist, dann mach's trotzdem. Wenn dein Partner noch nicht so weit ist, wenn er sogar heute hier sitzt und danach immer noch nicht so weit ist, aber du bist so weit, dann mach es. Egal, wie dein Partner dann reagiert, mach es. Mach es, hör nicht auf damit. Und irgendwann wird der positive Druck deinem Partner gegenüber so stark, dass er mitmacht. aber lass es nicht, nur weil dein Partner es lässt. Das ist falsches Niveau. Okay, unser vierter Punkt, aber bevor der kommt, wieder Aktion. Einmal aufstehen. Und jetzt sprichst du deinem vor dir Sitzenden mal etwas Ermutigendes, Auferbauendes zu. Mein vierter Punkt. Liebe heißt, nee, mein vierter Punkt heißt, die Liebe Gottes drängt uns. Liebe heißt, ich suche die Veränderung bei meiner Frau. Okay, ihr wart noch nicht aufmerksam. Genau, Liebe heißt, ich suche die Veränderung bei mir. Ich. Wenn jeder nur damit beschäftigt ist, seine eigene Haustür sauber zu halten, dann ist die ganze Straße sauber. Was für eine Erkenntnis, oder? Leben wir sie denn wirklich? Fragezeichen. Zweiter Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe Gottes drängt uns. Wozu drängt sie uns denn? Sie drängt uns, das Richtige zu tun. Nämlich das Gesetz der Liebe zu befolgen. Und das ist das Schöne dabei. Sie macht es. Sie drängt uns, sie zieht uns, wenn ich es will. Früher habe ich immer auf mein Recht gepocht. Und habe mich auf der Aussage ausgeruht, Gerechtigkeitssinn. Ja, ich bin ja bereit, mich zu verändern, aber ein Punkt ist der, wenn es an die Gerechtigkeit geht, dann darf ich ja. Das ist eine Charaktereigenschaft von mir, ich will Gerechtigkeit leben. Und dann habe ich es mir auch erlaubt, in solchen Situationen, wenn ich für mich entschieden habe, dass jetzt der Gerechtigkeitssinn greifen muss, auch aktiv zu werden. Ich habe dann emotionalen Gefühlen Raum gegeben, ich habe nicht nachgegeben, ich habe mit anderen darüber gesprochen, ich war stur und stolz, bis ich das erreicht habe, was ich doch nur für die Gerechtigkeit erreichen wollte. Ich wollte doch nur was Gutes. Gerechtigkeit für die ganze Menschheit. Oder an ganz anderen Dingen. Ja, ich wurde bloßgestellt über eine Situation, für die ich überhaupt gar nichts konnte. Ist das euch schon mal passiert? Wurdest du schon mal für etwas verantwortlich gemacht, wo du gar nichts für konntest? Boah, Gerechtigkeitssinn, oder? Da muss man doch was tun. Früher habe ich etwas getan. Heute nicht mehr. Auch hier habe ich Veränderung erfahren. Also ich erfahre sie immer mehr. Ich rede ja auch, dass ich nur in einem Prozess bin. Meine letzten Situationen, die so waren, wo ich für etwas verantwortlich gemacht wurde, für was ich überhaupt nichts konnte. Und es gab ein, zwei Situationen in diesem Jahr, die waren krass. Wow, die waren so krass, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Was waren die so krass? Nee. Sowas habt ihr noch nie erlebt. Ich habe meinen Mund gehalten. Und das war genauso krass, im Positiven. Gottes Stimme hat zu mir gesprochen, sei still. Und ich war nicht verbittert still, also dass meine Zähne geknirscht haben. Das kannst du auch. Sondern ich war wirklich still, habe das alles über mich ergehen lassen und bin dann weg. Und das ist auch ein Punkt, wo Gott mich wirklich verändert hat. Ich bin dann weg aus diesen Situationen und habe Gott gefragt, hey, was war da jetzt los? Was ist gerade mit der Person? Was ist hier passiert? geht es dir vielleicht nicht gut? Hat die eine Herausforderung? Warum hat sie mich jetzt gerade für das und das so und so verantwortlich gemacht? Und manchmal kam sogar der ein oder andere Punkt bei raus, wo ich gemerkt habe, oh, die Situation gerade jetzt, warst du wirklich nicht schuld. Aber in der Vergangenheit hast du schon einen Auslöser zu dieser Situation gebracht. Also das ist auch schon passiert. Und dann durfte ich mich sogar noch im Nachgang dafür entschuldigen. Boah, ist das hart. Nein, es ist nicht hart, das ist gut. Das ist so cool, wenn du zu Unrecht verurteilt wirst und am Ende sogar noch zu deinem Gegenüber hingehst und dich entschuldigst dafür, wenn du ihm wirklich in irgendeinen dieser Bereiche, die es gerade betrifft, verletzt hast oder herausgefordert hast, weil du das nicht wolltest. Das ist so cool, wenn es echt ist. Und früher kamen mir so Gedanken nie in den Sinn. Die waren einfach nicht da. Und heute ist es so, dass es mich mehr und mehr drängt. Und das hat mir kein Mensch gesagt, ja? Das war auch noch vor dem Buch. Das hat mir wirklich kein Mensch gesagt. Es war die Liebe, die zu mir gesprochen hat. Wow, das ist doch cool, oder? Die Liebe hat das einfach gemacht. Dieser Satz, Herr, gib mir mehr von deiner Liebe, verändere mich in deiner Liebe. Das hat das bewirkt. Und es wird immer besser und besser. Und ich arbeite da an mir und mir ist es auch wichtig. Ich will dahin. Und das Geniale dabei ist wirklich, es funktioniert. Mann, ich war eine Charaktersau. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wirklich. Ich mache mich nicht schlecht hier an der Stelle. Aber vielleicht bist du hier und denkst, ja, mit dir hat er das gemacht und bei mir ist noch so viel, das ist Käse, vergesst das. Vom Charakter her war ich wirklich nicht so der Hellste. Ich habe viel draufgehauen, kaputt gemacht. Und wenn er es doch mit mir machen kann, so einfach und so unkompliziert, dann kann er es mit dir doch erst recht. Es ist so. Einer hat Amen gesagt. Danke. Gott verändert mich, obwohl ich nicht perfekt bin. Auch machte ich keine Gebetskämpfe. Ich sagte diesen einen Satz, Herr, verändere mich in deiner Liebe. Und er macht es. Und er ist noch dabei. Und erinnert mich, wenn es nicht funktioniert hat. Manchmal im Nachgang, manchmal auch schon direkt. Es zieht was, es drängt mich etwas. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Gott oder größer ist Gottes Liebe, die in mir ist, als der Hass, der in der Welt ist. Die Welt ist so voll Hass, wisst ihr. Und da müssen wir nicht, da dürfen wir nicht noch mitmachen. Da müssen wir erst recht dagegen steuern. Die Welt da draußen braucht uns. Die Welt da draußen braucht Jesus. Wir selbst brauchen Jesus. Wenn wir voller Hass sind, dann brauchen wir Jesus. Da muss dieser Hass raus. Liebe gewinnt immer, auch wenn es oft nicht so ausschaut im ersten Moment. Lasst euch da nicht irgendein trügerisches Bild aufzeigen. Weil die göttliche Art der Liebe der Weg des neuen Bundes ist und niemals versagt. Eine Aktion noch. Steh mal auf, wenn du kannst, und strecke dich. Mein vierter Punkt ist an dieser Stelle auch zu Ende. Und jetzt sprichst du deinem dir Hintersitzenden etwas Auferbauendes und Ermutigendes zu. Seht ihr, es ist doch ganz leicht, meinem Umfeld in Liebe zu begegnen, oder? Habt ihr gemerkt, wie einfach es ist, meinem Umfeld in Liebe zu begegnen? Macht euch das doch zu einem Leitsatz, indem ihr sagt, jeden Tag, ich spreche mindestens 5 Personen heute mal etwas Ermutigendes zu. Am besten denen, denen ich noch nie etwas zugesprochen habe. Am besten denen, deren Büro ich immer gerne meide. oder erst auf die Toilette gehe, wenn sie eine rauchen sind oder die Tür verschlossen haben oder was auch immer. Fang doch mal mit denen an. Diese Art von Experimenten sind so genial, weil sie immer irgendetwas bewirken. Nämlich sie machen auf Jesus aufmerksam. Und wenn ihr das anfangt zu leben, werdet ihr selbst gesegnet und verändert, weil euer Fokus richtet sich danach aus. Gedankenproduktionsprozess. Bernd an dieser Stelle. Was denkt ihr, würde mit der Gemeinde, unserem Umfeld geschehen, wenn wir ihnen nur noch mit Auferbauung, Ermutigung und dienender Haltung entgegenkommen? Was würde denn dann passieren? Dann streitet ihr euch irgendwann positiv, wer denn jetzt das Klo sauber macht. Oder wer denn jetzt das letzte Milka-Herzchen bekommt. Oh, jetzt habe ich Werbung gemacht. Oder irgendein anderes Herzchen. Ihr geht immer vom Besten aus. Und wisst ihr, was dann passiert? Dein Gegenüber geht bei dir auch immer vom Besten aus. Und das Resultat davon wird sein, Konflikt. Das Wort gibt es nicht mehr. Konflikt. Nach 2-3 Jahrzehnten stellst du, was ist denn das für ein Wort? Konflikt. Wie sagt der Hesse, da muss ich mal guscheln. Dann googelst du und stellst fest, was ist das denn? Wer hat denn dieses Wort da erfunden? Das geht nicht. Ich möchte zusammenfassen. In göttlicher Liebe zu wandeln ist ein Prozess und muss trainiert werden. Ganz wichtig. Dieser Prozess ist nicht von Gefühlen gesteuert, sondern von Entscheidungen und dem eigenen Willen, dies auch zu wollen. Das ist wirklich das Wichtigste. Du musst es wollen. Einen Satz zu beten, Herr, verändere mich in deiner Liebe, und wirklich beständig das auch zu wollen. Wenn es nicht funktioniert, ist nicht so schlimm. Gott wirkt weiter und du musst es einfach nur wollen. Wenn du natürlich nicht willst, dann wird es nicht funktionieren. Gott kann dir das nicht reintrichtern. Du würdest es gar nicht verkraften. Du würdest gar nicht verstehen, was da gerade passiert. Also das ist wirklich das Einzige. Du musst keiner Gemeinde angehören, auch deswegen. Du musst es nur wollen, in Liebe verändert zu werden. Dann wird Gott mit dir, oder er wird es dir auch geben, und du wirst eintauchen in die wundervolle Veränderung meinerseits und erleben, was es heißt, Liebe, der Weg zum Sieg. Amen. Zwei Kapitel aus diesem Buch habe ich angekratzt. Von Kenneth E. Hagin, was auch so heißt, Liebe, der Weg zum Sieg. In den nächsten Wochen geht es noch weiter. Ihr werdet noch tiefer eintauchen, noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Das war heute die Einleitung. Und ein zweites Buch ist das Grenzenlose Liebe von Kenneth und Gloria Copeland. Ein Andachtsbuch, 365 Andachten über dieses Thema. Ich muss gestehen, am Anfang, irgendwann kam bei mir der Punkt, wo ich dann auch morgens mal dachte, oh, ich kann das mit der Liebe heute mal nicht. Ist okay, ja. Aber ich will es ja trotzdem haben. Gut, ich würde gerne so ein bisschen, also keine Aktivität, ja, ihr habt ja jetzt erfahren, was Aktivität heißt. Jetzt wollen wir so ein bisschen aktiv werden in dem Bereich. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, Entscheidungen zu treffen. Ist das okay? Müsst nicht ja sagen, ich mache es trotzdem, weil es mir wichtig ist und weil ich diesen Gottesdienst nicht beenden möchte, um euch die Möglichkeit gegeben zu haben, Entscheidungen zu treffen. An dieser Stelle möchte ich mich von dem Livestream verabschieden. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und dass ihr und sie euch von diesem Thema auch verändern lassen. Ja, und auch mal in diese Gottesdienste hineinkommt. Das ist angenehmer, von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. göttliche Liebe. In meiner Predigt habt ihr ja erfahren, dass man erstmal errettet sein muss und dass die Liebe der Beweis für die Errettung ist. Also heißt es auch, es gibt noch einen Schritt vor diesem Schritt. Und dieser Schritt ist der, dass wir als Menschen erst einmal bewusst diese Entscheidung treffen und Jesus in unser Herz lassen. Das ist nicht automatisch so. Du kommst nicht als Christ auf die Welt, ja, so wie ich es am Anfang der Predigt so als Spaß gesagt habe. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, also bin ich Christ. Ich hatte das Andachtsbuch schon in der Hand, als ich aus meiner Mutter rausgeschlüpft bin. Selbst wenn ich es in der Hand gehabt hätte, hätte ich aber zu diesem Zeitpunkt, ich wäre immer noch ein Sünder. Weil die Bibel sagt, wir sind erstmal getrennt von Gott. Aber es gibt ein Erlösungswerk. Und das ist Jesus. Und er ist ans Kreuz gegangen. Und Gott hat seine größte Liebe damit uns gegeben, der größte Beweis. Er hat seinen Sohn aus Liebe zu uns geopfert. Und dieses Kreuz ist die Brücke, die uns heute ermöglicht, durch ein einfaches Gebet eine Entscheidung zu treffen, nämlich die, Jesus in mein Herz zu lassen, ihn wirken zu lassen. Vielleicht hast du dich in der Vergangenheit gefragt, warum macht Gott nichts in meinem Leben? Ich gehe doch jeden Sonntag in eine Gemeinde, in eine Kirche, ich bete auch mal. Hast du die Entscheidung schon mal getroffen? Hast du sie wirklich getroffen und Jesus bewusst in dein Leben aufgenommen? Hast du das nicht, dann ist die Tür zwischen dem lebendigen Vater und dir, sie ist noch zu. Und er kann nichts tun. Und es liegt an dir heute, wie weit oder nicht wie weit, ob du sie öffnest oder nicht. Und auch wenn du Christ bist, diese Entscheidung schon mal getroffen hast, hast aber durch Lebensumstände dir diesen Schatz wieder rauben lassen und hast selbst, bumm, diese Tür wieder zugeschlagen, dann öffne sie doch einfach wieder neu. Lebe hier nicht in Verdammnis. Gott hat so viel Gnade, Jesus hat so viel Gnade. Er hatte mit meinem Leben schon so viel Gnade, wisst ihr. Und er hat es mit euch auch. Lasst uns mal aufstehen. Und ich werde jetzt ein Gebet vorbeten. Und ich möchte die einladen, die wirklich heute sagen, ich möchte, ja, ich habe das erkannt, ich will mein Leben nicht mehr so leben, wie es jetzt ist. Ich will diesen Mehrwert einmal ausprobieren. Starte doch ein Experiment.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.